Es gibt Biografien und Lebensgeschichten, die sind aalglatt, die flutschen dir aus den Händen. Das sind Menschen, die haben nie ihr Milieu verlassen, die haben nie ihre Klasse verlassen, die sind nie hoch und runter gesprungen, die mussten nie ihr Land verlassen und die sind ziemlich stabil. Das sind stabile Menschen, die dir sagen, wo es lang geht und wie die Welt funktioniert. Oftmals langweilig, nicht unbedingt, aber die gebrochenen Biografien, die Brüche, die bringen Geschichten hervor, die bringen Schmerz hervor und aus dem Schmerz entsteht Kreativität und dann könnte ich mich schon wieder reinsteigern. Das sind dann wirklich schöne Geschichten, die auch auf eine Art bitter sind und ich finde ja die Brüche gut und ein Typ, der vielleicht, weiß ich, eine gebrochene Biografie hat, aber zumindest mit Brüchen lebt, ist Matthias Kubica und der fotografiert alles, was ihm vor die Linse kommt. Der fotografiert Dinge aus einem Land, das es nicht mehr gibt und dann gibt es einen anderen Typ, der hat es gesehen und hat Geschichten geschrieben des Nächtens. Und einer von denen ist im Studio und der andere ist am Telefon. Und den hier im Studio begrüße ich, nämlich Tobias Knoblich. Hallo Tobias.
Hallo, guten Morgen.
Du bist erstaunlich aufgeregt, obwohl du ja der souveränste Typ bist, den ich kenne, weil du im richtigen Leben ja so als Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung und so weiter ja sehr klar bist. Wenn es jetzt persönlich wird, wenn es privat wird, da kommt man dann ins Schlingern und da kommt auch bei dir die Nervosität hoch, kann das sein?
Total. Bin sehr aufgeregt, weil ich mit eigenen Geschichten bisher noch gar nicht an die Öffentlichkeit gegangen bin und weil die Geschichten tatsächlich in mir gearbeitet haben.
Das sind mir ja die Liebsten, die also nicht so allglatt und so super souverän daherkommen. Da kann man sich weniger reiben und es ist meistens langweilig. Deine Geschichten sind gar nicht langweilig, aber wir müssen ja mal über den Schuldigen reden, der uns das hier alles eingebrockt hat, dass wir hier zur früher Stunde stehen, nämlich Matthias Kubica. Ein grundsympathischer Typ, der leider im größten Teil seiner Zeit in Mainz ist, aber er fotografiert dann Osten und Westen und Architektur. Das hat dich massiv fasziniert. Wieso?
Das kann ich auf Anhieb gar nicht sagen. Es sind einfach interessante Fotos und ich habe in ihnen ganz viel wiedererkannt, was mit meinem persönlichen Leben zu tun hat, obwohl Matthias so jung ist. Also der ist ja erst Anfang der 80er Jahre geboren, hat also ganz wenig DDR erlebt und trotzdem hat er mich total berührt und ich habe in diesen Fotos wie Spurenlese betrieben. Also ich bin da richtig eingestiegen und das hat ganz viel in mir zum Klingen gebracht. Also im Grunde hat er mich total aufgewühlt.
Weil ihr auch eine ähnliche, will nicht sagen eine Vergangenheit habt, aber doch, da gibt es so Parallelen mit der Ethnologie. Wie kam das?
Das stimmt, wir haben beide europäische Ethnologie studiert, ich allerdings nur im Nebenfach. Und vielleicht ist das ja so ein Momentum, wo man anders durch den Alltag geht, wo man Spuren anders liest, wo man Geschichten findet, wo andere Menschen sie vielleicht nicht erkennen und wo man gelernt hat, Dinge aufeinander zu beziehen. Also auch so ein kreatives Momentum spielt dort eine große Rolle. Vielleicht ist das so eine Verbindungsebene, aber ich glaube, die Hauptverbindungsebene ist die Freundschaft, dass wir uns so gut verstehen und über Dinge reden können, die uns verbinden.
Ja. Er hat ja so eine Linse, also er hat ja so ein Smartphone, ein gutes Smartphone und er hat ja aber einen Blick, wie er durchschaut und Momentaufnahmen macht, wo ich würde mal sagen, das ist wie soziale Architektur, ich habe keinen richtigen Begriff dafür, aber obwohl da selten Menschen drauf sind, fängt das Bild an zu leben und die Geschichten fangen an zu laufen, weil er dann so Momentaufnahmen hat oder Ausschnitte, faszinierend, oder?
Faszinierend und ich erkenne immer auch so ein diachrones Moment drin. Also
was ist
ein diachrones? Also das geht so in die Geschichte hinein. Ne? Also das hat eine Tiefe und hebt einfach Momente, die gar nicht auf dem Bild mit drauf sind. Also er ist eigentlich auch einer, der eine historische Blickweise einnimmt, der Geschichte sieht, wo sie im Grunde genommen vorbei ist, wo Gegenwart stattfindet. Aber da ist auch manchmal so eine gewisse Melancholie drin, vielleicht auch eine Traurigkeit, dass Dinge so schnell verschwinden, dass sie überformt werden. Also ein ganz spezieller Blick. Ich habe das noch nie erlebt, obwohl es ja auch gute Beispiele gibt für Fotografien, aber Matze hat da total losgelegt und er hat auch so eine Fülle an Material, dass zu jedem Gedanken, den man hat, irgendwas auch da ist.
Das ist ja komisch, wenn über einen geredet wird am Telefon, man kann nichts machen, man ist ausgeliefert, ausgesetzt, man ist das Opfer. Matthias Kubica kann fotografieren, er kann noch viel mehr, er macht wunderbare Beiträge, aber er fotografiert auch und jetzt ist er bei uns in der Leitung. Hallo Matthias.
Ja, guten Morgen.
Hast du uns zugehört?
Ich habe alles gut verstanden, hier in Mainz, in der westdeutschen Partnerkommune und freue mich, dass wir über die Texte und über die Fotos sprechen.
Ja, was hat dich denn inspiriert, immer wieder diese Fotos zu machen? Das ist ja fast zwanghaft, das ist ja fast eine Obsession, dass du nicht nur Straßenbahnen und Züge fotografierst, sondern diese Ausschnitte. Wieso hängt denn in dir so viel DDR oder so viel Vergangenheit?
Tja, Tobias hat ja schon gesagt, also wir sind ganz verschiedene Jahrgänge. Ich bin 84 geboren in Erfurt und 1990 eingeschult und habe dann mein Leben noch bis 2005 sogar in Erfurt verbracht und bin erst dann so in die Welt, nach Berlin zum Studieren, nach Ostberlin, aber war da natürlich dann auch das erste Mal konfrontiert mit vielen Leuten aus dem anderen, viel größeren Teil des Landes, mit deren Denkweisen und Ansichten. Und das Ganze hat sich dann für mich aufgrund des beruflichen Weges noch verschärft, sage ich mal. Ich bin ja dann zum ZDF, erst in Erfurt im Landesstudio in der Marktstraße und jetzt aber schon seit 13 Jahren in Mainz auf dem Lerchenberg. Und das ist schon eine andere Welt als das, was wir so kennen aus Thüringen, Sachsen oder auch den anderen Ecken des Ostens. Und erst da ist mir so richtig klar geworden, wie verschieden diese Landesteile tatsächlich funktionieren und wie unterschiedlich gedacht wird und natürlich, wie unterschiedlich fast alles aussieht. Also das geht natürlich bei der Architektur los. Das fällt wahrscheinlich noch jedem auf, dass westdeutsche Städte sehr anders aussehen als ostdeutsche Städte. Aber das geht natürlich viel weiter. Das geht in Details. Das geht aber auch dann stark auch um Menschen. Also ich fotografiere nicht nur tote Gebäude oder Ruinen, sondern versuche auch immer, die Menschen mit ins Bild zu rücken. Nicht unbedingt immer komplett in den Mittelpunkt, sondern eher auch so am Rande, aber so ein Bild mit, ich sag mal, leerstehenden Häusern in Zittau, also ganz in der Peripherie des Ostens, wo dann auch noch ein einsamer Mann mit einem Elektrorollstuhl durchs Bild rollt, das sagt dann schon sehr, sehr viel.
Dann habe ich mal die Frage, Matthias, oder auch an euch beide, auch an Tobias. Wir haben das jetzt ein bisschen assoziativ umkreist, was euch beide eigentlich zusammengebracht hat, mit zwei ganz unterschiedlichen Formen der Darstellung. Vielleicht könnt ihr es aber nochmal aus eurer eigenen Sicht sagen. Was ist eigentlich passiert? Du hast Fotos gemacht, die du gerade beschrieben hast. Wie kommen jetzt Texte von Tobias dazu?
Ich glaube, es war vor 3-4 Jahren zu Weihnachten. Da hatte ich mal, ganz normales Fotobuch, ich glaube bei DM, mir anfertigen lassen mit den Bildern, die ich am schönsten fand. Ich fand das irgendwie blöd, dass die nur in meinem Handy sind und es eigentlich nur ich die kenne. Und ich kannte Tobias bis dahin schon so gut, dass ich mir vorstellen konnte, dass er sich über so ein Geschenk freut. Ich weiß nicht, wie viele Fotos da drin waren. Ich glaube so
viele.
100, 150 viele, genau.
Sehr
und auch
viele.
So ganz verschiedene Rubriken. Da die Ruinen, da die Menschen, da Betonformsteine, da Laternen. Also all das, was sofort irgendwie nach Osten und der alten DDR aussieht oder eben auch nach der Transformation, also der Zeit der letzten 30 Jahre. Und tatsächlich hat sich dann Tobias sehr über das Geschenk gefreut und glaube dieses Buch mehrfach dann durchgeblättert. Und dann würde ich einfach mal an Tobias übergeben, weil ich glaube, dann kann er besser erzählen, wie es dann vielleicht auch zum allerersten Text kam oder überhaupt zu der Idee, einen Text zu schreiben.
Naja, als erstes hatte ich so ein kleines Vorwort geschrieben, dann, das ich dir geschenkt habe für dieses Fotobuch.
Ja.
Und dann hat das in mir weitergearbeitet. Und dann habe ich mal Ende letzten Jahres gesagt, eigentlich ist das schade, dass dieses Fotobuch nur bei mir zu Hause ist und meine Frau und ich sich daran erfreuen. Du schenkst uns ja auch jedes Jahr einen wunderbaren Kalender mit Fotos. Ne? Da geht es nämlich weiter. Du bist also omnipräsent, du hängst im Flur und immer sehen wir die Fotos. Und da habe ich dann so gesagt, zwischen den Jahren irgendwie fange ich mal an, das treibt mich um und ich muss dazu irgendwas schreiben. So ging das los und dann habe ich innerhalb von 3 Monaten das Kernstück eigentlich dieses Textes, das sind jetzt knapp 160 Seiten, also relativ viel, das Kernstück in 3 Monaten immer morgens zwischen 5 und 7 vor der Arbeit nach geradezu runtergeschrieben. Das war fast eine Manie. Hab das immer aufgenommen, jeweils die kurzen Texte und meine Frau und Matthias damit bombardiert, immer wieder überarbeitet und gemacht und so ist das gekommen. Also im Grunde genommen hat Matthias mit seinen Fotos da was freigesetzt, das erst so latent und dann aber ziemlich massiv an der Oberfläche auch gearbeitet hat, ohne oberflächlich sein zu wollen.
Ich bin jetzt heiß drauf, ich würde gerne einen Text hören. Siehst du dich in der Lage, um die Tageszeit einen Text zu lesen für uns, Tobias?
Das ist jetzt die schwierigste Aufgabe. Ich sehe mich grundsätzlich in der Lage. Ich habe mir Verschiedenes ausgesucht, kann mich aber nicht entscheiden.
Aha.
Ich würde ja am Anfang gern was lesen, was so ein bisschen die Besonderheit dieser DDR-Erfahrung widerspiegelt. Da habe ich 2 Texte so in Überlegung. Der eine, du hast es ja gelesen, oder ihr beide, der heißt Tante Lisbeth und der andere heißt Zwickau Hauptbahnhof. Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich bin ja für Zwickau Hauptbahnhof, weil das ist ja, da bist du ja geboren. Ja?
Da gehe ich mit, ganz konformistisch.
Ja, dann entscheiden wir uns für Zwickau Hauptbahnhof.
Okay, dann schlage ich jetzt das Manuskript auf. Muss ich das nachgucken? Ich glaube, das war Seite 100 sogar.
Ich muss nochmal zur Einordnung, bis du es gefunden hast. Also ja. Tobias ist in Zwickau geboren, 1971. Nochmal zu der Einordnung, wie viel DDR er noch erlebt haben kann und hat. Und jetzt hören wir die Geschichte von Tobias J. Knoblich. Inspiriert durch Matthias Kubica.
Zwickau Hauptbahnhof. Es gab einen Betrieb, der die DDR viel älter aussehen ließ, als sie tatsächlich war. Er verlängerte ihre Verschleißgeschichte um Jahrzehnte in die Vergangenheit und ließ sie mit einem Land verschwimmen, als dessen Rechtsnachfolger eigentlich die Bundesrepublik Deutschland galt, dem Deutschen Reich, 1871 bis 1945. Dieses führte in Gestalt der Deutschen Reichsbahn, gegründet 1920, ein merkwürdig langes Nachleben, das sich nach dem Krieg ausschließlich aus den Betriebsrechten für West-Berlin ergeben hatte, aber erst 3 Jahre nach der Wiedervereinigung endete. Was nur Eingeweihte wussten, West-Berlin blieb Hoheitsgebiet der Reichsbahn und im Falle der Übernahme des Westens durch den Osten standen ausgewählte Eisenbahner der ersten Stunde bereit, Schlüsselpositionen zu übernehmen, sofort einzuspringen für das westdeutsche Personal. Das sozialistische Staatsunternehmen musste diesem Vorposten zum Trotz gleichwohl weiterhin Reichsbahn heißen, dazu noch pauschal Deutsche. Es wurde der ausgesprochen stolzen sozialistischen Verkehrspolitik, die die Schiene privilegierte, vereitelt, ihr wichtigstes, wenn auch von Anfang bis Ende eher marodes Unternehmen mit dem Nimbus der jungen Republik zu versehen. Selbst die Abkürzung DR erinnerte irgendwie an eine unvollständige DDR. Eigentlich hätte es DDRB heißen können, Deutsche Demokratische Republikbahn, kurz auch DDR-Bahn, oder Deutsche Demokratische Staatsbahn, DDSB. Man hört die beiden Langfassungen dieser fiktiven Betriebsbezeichnungen sofort durch Honecker ausgesprochen, der die einzelnen Worte, kleinen Salven ähnlich, in heiserem Altmännertenor hektisch hervorstößt, ergänzt um die ruhmreichen Taten der Planerfüllung im Güter- und Personenverkehr. Deutsche Reichsbahn ließ sich nicht mit Stolz aussprechen. Die Arbeit dort genoss keinen guten Ruf. Davon künden Sprüche wie »Hast du einen dummen Sohn, dann schicke ihn zur Bauunion«. Ist dann noch viel dümmer, die Reichsbahn nimmt ihn immer. Doch war die Arbeit, je nachdem, wohin im System man gestellt war, durchaus anspruchsvoll. Etwa als Dispatcher, Stellwerker oder Fahrdienstleiter. Es war vor allem die Fülle der Aufgaben bei dominanter Handarbeit. Schließlich wurden alle Güter bevorzugt auf der Schiene transportiert. Musste der wichtige Im- und Export unter Vermeidung von Konventionalstrafen getaktet werden. Etwa was die Laufzeiten von Güterwagen anbelangte, die pünktlich an der Staatsgrenze sein mussten. Oder aber der Berufsverkehr bei brummender Vollbeschäftigung organisiert sein. Der Anteil jener Mitarbeiter, die Schlacke und nicht Glut im Ofen der schwerfälligen Dampflok jenes eigenen Universums innerhalb der DDR waren, schien recht hoch. Das gesamte System der Reichsbahn veraltet. Der Wasserkran für die Tender der Dampfloks noch immer als sogenanntes Schutzhaltsignal funktionierend, wenn er quer zum Gleis geschwenkt wurde, führte vielerorts schon wegen seiner Galgenform ein eher traurig-rostiges Symbolleben. Aber suggerierte auch, dass noch jeder zweite Zug mit Dampf führe. In meiner Kindheit fuhren in der Tat nicht die nostalgischen Sonderzüge, sondern einige längere Güterzüge tatsächlich mit Dampf und hüllten die Landschaft in malerische Rauchschwaden. Zwickau Hauptbahnhof, 5.59 Uhr. Ein Wintertag mit kräftigen Minusgraden im Jahr 1988. Abfahrt des Personenzugs in Richtung Reichenbach-Vogtland Oberer Bahnhof. Kurz vor 5 hatte mich meine Oma zum Frühstück geweckt. Dann die Fahrt mit dem Icarus in Richtung Hauptbahnhof. Ich schaue aus dem mit Eisblumen bewachsenen Fenster des Doppelstockwagens und bin noch immer froh, dass trotz des hohen Schnees der Bus gefahren war und ich, wenn jetzt nichts mehr schief ging, pünktlich in der Berufsschule Bruno Siegel des Reichsbahnamtsbezirks Zwickau in Plauen ankommen würde. Der eiskalte Zug setzt sich langsam, ächzend in Bewegung und passiert in Höhe des langgedehnten Rangierbahnhofs zahlreiche Weichen, die mich in eine angenehme, schwingende Bewegung versetzen. Davon aber wird mir leider nicht warm. Vom grünen Kunstlederbezug strömt eine intensive Kälte in mein Gesäß und sobald der Zug ruhiger fährt, das ist etwa kurz vor dem Bahnhof Lichtentanne, trete ich ein wenig auf der Stelle und versuche, das mich befallende Frösteln zu bekämpfen. Es scheint diesen Winter nur zwei Extreme zu geben. Entweder der Zug am Morgen ist eisig kalt oder aber in einer Weise überheizt, dass bei Betreten des Waggons wie in einer Sauna der Blick verschwimmt. Ich könnte nicht sagen, welcher Zustand mir lieber war. Ich weiß nur, dass wir nach einem kurzen Moment der Entrüstung niemals auf die Idee gekommen waren, uns zu beschweren oder die Fahrt mit diesem unwirtlichen, daneben auch noch lauten, scheppernden Gefährt abzulehnen. In Reichenbach dann 20 Minuten Aufenthalt. Lokwechsel, denn hier ist die elektrifizierte Strecke zu Ende. Mit Diesel, hör- und riechbar, geht es weiter bis nach Plauenvogtland, Oberer Bahnhof. Manchmal aber steige ich mit anderen Lehrlingen in Jockettasche und wieder aus und laufe durch den herrlichen morgendlichen Wald ins Tal der Weißen Elster zum Bahnhof Bartmühle, um dort die Strecke zu wechseln und bis zum Bahnhof Plauen-Krieschwitz, den es heute nicht mehr gibt, mitzufahren. Nicht weit entfernt schließlich befindet sich die heute noch als Ruine existierende Berufsschule, in der ich den Beruf des Verkehrskaufmanns erlerne. Rechnungsführung und Statistik, Transportökonomie, politische Ökonomie, Verkehrslehre, Grundlagen der Automatisierung, Verkehrsgeografie, Verkehrsrussisch und Wirtschaftsmathematik sind meine wichtigsten Fächer. Die Lehrer tragen dunkelblaue Dederon-Kittel. Der Sportunterricht findet oft im Freien statt. Regelmäßig vergesse ich mit Vorsatz meinen Turnbeutel, der nicht nur eine Reisebelastung darstellt. In der Berufsschulküche gibt es vormittags Buttersemmeln mit Salz, die nicht nur eine schöne Kruste haben, sondern auch ein weiches, kompaktes Innenleben. Obwohl ich eine opulent gefüllte Brotbüchse mit mir führe, gönne ich mir häufig zusätzlich dieses Produkt vogtländischer Backkunst. Verkehrslehre nervt, da ich alle möglichen Vorschriften, Tarifbestimmungen und Weisheiten der traditionsreichen Reichsbahn lernen muss. Etwa die Definition, was nach der Personenbeförderungsverordnung Handgepäck sei. Handgepäck ist, was über und unter dem Reisenden verstaut werden kann. Im Güterverkehr wird es mit dem hier noch obwaltenden gesunden Menschenverstand, der manches leicht memorierbar macht, schwieriger. Richtige Lernarbeit erfordert das Fach Verkehrsgeografie, wo wir Schritt für Schritt das gesamte Streckennetz der Deutschen Reichsbahn mit allen Bahnhöfen und Haltepunkten auswendig lernen müssen. Mit Butterbrotpapier zeichnen wir einen Reichsbahnamtsbezirk nach einer Vorlage ab und tragen alle Stationen ein, was schon einem ersten Akt des Lernens gleichkommt. Zu Hause und auf der Fahrt am nächsten Morgen prägen wir uns das Muster und den Sound der Streckenabschnitte ein. Wer am Ende der Ausbildung eine 1 in Verkehrsgeografie vorweisen kann, wird von der Prüfung freigestellt, bei der noch einmal das gesamte Netz auf einen Schlag abgefragt und das Langzeitgedächtnis auf die Probe gestellt wird. Zwar sind wir die Kaufleute, sogenannte Verkehrseisenbahner, doch lernen wir auch einiges aus dem Bereich der Betriebseisenbahner, etwa wie man den Nothalt eines nachfolgenden Zuges bei einer Signaltechnik, die den Streckenabschnitt nicht automatisch sichert, herbeiführen kann, wenn der eigene Zug zum Stehen gekommen ist und aus welchen Gründen auch immer nicht mehr weiterfahren kann. Dafür verfügt der Eisenbahner über kleine Sprengkörper, die er vorgeschriebenen Abstandsgeboten folgend auf dem Gleiskopf aufbringen kann. Durch Überfahren gelangt ein als Knallkapsel bezeichneter Sprengkörper zur Explosion. Der Lokführer leitet daraufhin eine Notbremsung ein. Verwaltungsfröhlichkeit setzt immer da ein, wo originellen Dokumentationspflichten nachgekommen werden muss. Die strenge Dokumentation verbrauchter Sprengkörper zur Herbeiführung einer anlassbezogenen Notbremsung erfolgt im sogenannten Knallkapselbestandsbuch und unterliegt dem Munitionsgesetz der DDR. Eines von unzähligen Beispielen, die mir den trüben Alltag bei der zumeist freudlosen Reichsbahn mit Heiterkeit auffüllen. Dazu gehören auch die vielen Abkürzungen, die permanent in die Rede einfließen und die heute kaum mehr jemand kennt. Etwa das BWW oder das AGAWA, das Bahnbetriebswagenwerk und das Ausgleich- und Auswertungsamt. Und auf keinen Fall Ausgleichs- und Auswertungsamt. Das Interfix bleibt beim ersten Kopplungswort unbedingt weg. Was mich schnell abstößt, die Härte und Gefühllosigkeit vieler Eisenbahner. Bei einer Fahrdienstleiterin sah ich im Praxiseinsatz nur einmal eine Spur von Emotion, als uns am Morgen die Kunde erreicht, der Streckenläufer sei kurz hinter Herlers Grün vom Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Gundermann singt, liebe keinen von der Eisenbahn, die haben harte Hände und ein hartes Herz. Zwickau Hauptbahnhof. entworfen von Reichsbahn-Oberbaurat Otto Falk, gebaut von 1933 bis 1936. Verabschiedet wird man von einem steinernen Bergmann, der am Aufgang zur ehemaligen Mitropa sitzt, empfangen von einer großen Ansicht der Stadt, auf der Schächte und Essen zu sehen sind, das industrielle Zwickau in rußiger Blüte. Gleis 2, Abfahrt der Regionalbahn nach Reichenbach-Vogtland Oberer Bahnhof. Wohltemperiert, aber aufgrund einer Störung am Zug, heute voraussichtlich 20 Minuten später. Der Ablaufberg leer, die Gleise flirren in der Sonne.
Das war der vorsätzliche Turnbeutelvergesser Tobias Knoblich mit einer wunderbaren Geschichte, das hoffentlich zu einer Broschüre, zu einem Buch wird. Denn die Geschichten, ich habe Teile schon gelesen, sind wundervoll und machen in mir wieder neue Geschichten auf. Und das Wort Knallkapsel, Bestandsbuch, hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ganz hervorragend. Ich weiß nicht, wie dann jeweils Matze, Matthias Kubica reagiert hat, der das ja alles ausgelöst hat, der ja auch und zu dieser Geschichte ja sich ja auch was sagen kann, weil er ja auch noch eine weitere Leidenschaft hat, das ist die Schiene, das sind die Züge, das sind Straßenbahnen, fast eine Obsession. Ich nehme an, ihm ist das Herz aufgegangen bei dieser Geschichte. Matthias Kubica, ist bei dir das Herz aufgegangen bei dieser Geschichte?
Ja, auf jeden Fall, aber auch nicht nur, weil es um Züge oder um Eisenbahn geht, sondern das ist jetzt wirklich eine sehr schöne, ein sehr schönes Beispiel dafür, was Tobias auch noch aufgrund seines Jahrganges, seines Geburtsjahrgangs einfach auch schon erlebt hat in diesem Land, das so weit weg ist mittlerweile für alle und für mich sowieso. Ich sage immer, eigentlich hat er ja zwei Leben. Ja, eigentlich sind es zwei so kontrastreiche Dinge, die er in seiner Biografie hat. Da bin ich fast schon, muss ich auch sagen, ein bisschen neidisch drauf, mit meinem späten Jahrgang 84 und der Einschulung 5 Wochen nach der deutschen Einheit, 5 Wochen vor der deutschen Einheit am 1. September 1990. Also das finde ich total faszinierend, in was für einer Welt Tobias da in den 80er Jahren gelebt hat. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Fotos, die bestimmte Dinge zeigen, bestimmte Symbole beinhalten, bestimmte Details beinhalten, dass das alles wieder frisch nach oben holt. Und er hat es halt wunderbar aufgeschrieben und tolle Geschichten draus gemacht.
Soweit ich hineinlesen konnte, geht es ja aber auch über das Anekdotenhafte hinaus und es beschäftigt sich durchaus auf eine gleichsam soziologische, teilweise auch psychoanalytische Weise mit den Ostdeutschen, aber auch dem Ostdeutschen. Und da geht es natürlich auch um Identitäten und dann frage ich dich erstmal, Matthias, wenn du sagst, da kommt schon fast ein Neid auf, ist deine Fotografie auch von einer Suche geprägt?
Ja, eine Suche, es ist so ein Wiederfinden. Also die Fotos entstehen meistens, wenn ich beruflich unterwegs bin, weil ich sehr häufig von Mainz aus in den Osten aufbrechen darf als Reporter mit einem Kamerateam. Und einfach bestimmte Geschichten drehe. Das sind auch manchmal ganz aktuell getriebene Geschichten. Ich kann mich erinnern, dass ich mal in Weißwasser mich plötzlich wiedergefunden habe. Da war ich vorher nie in meinem Leben. Also in der Lausitz, ganz nah am Braunkohletagebau. Und da sollte ich eigentlich drehen, oder habe ich auch gedreht und dort auch Interviews geführt, zu einem Corona- oder Anti-Corona-Autokorso, organisiert von der AfD. Sogar Tino Chrupalla war vor Ort. Das war die eigentliche Geschichte, für die ich unterwegs war. Und dann haben sich da aber ganze Welten eröffnet plötzlich für mich. Und dann zücke ich halt sehr oft mein Smartphone und mache dann Fotos von allen Dingen, die ich da zusätzlich noch in Weißwasser sehe. An Transformation, an Brüchen, an typisch ostdeutschen Ansichten. Mich hat da total fasziniert, dass es da sehr große Plattenbaugebiete gibt, die zum Großteil auch noch wirklich bewohnt werden von Rentnern, die eben ihr Geld in der Kohle verdient haben und heute auch ganz gute Renten haben. Und das hat mich irgendwie angerührt, der Blick in die 5- oder 6-geschossigen Plattenbauten. Es war ein dunkler Novemberabend und überall war es so gemütlich drin. Und ich dachte mir, das ist ja ein total interessantes, hochinteressantes Milieu. Man könnte sie die Energierentner nennen. Und plötzlich hatte ich dann so die Idee, eigentlich müsste man über die doch einen Film machen. Der Autokorso hier gegen die Corona-Maßnahmen, ja klar, das taucht in den Nachrichten auf. Aber die Geschichten dahinter, die finde ich dann viel interessanter und hoffe immer, dass es da auch irgendwie einen Sendeplatz gibt. Meistens gibt es den dann nicht, aber Fotos mache ich dann wenigstens und bringe die mit nach Hause aus diesen Ecken. Und diese Dinge lösen in mir dann deshalb was aus, weil ich selbst in einem Plattenbau groß geworden bin. Und dort in Weißwasser scheint dann ein bisschen die Zeit hinterher zu hinken, sage ich mal. Da läuft man dann durch diese Straßen und hat das Gefühl, das kenne ich doch alles und das ist doch hier alles so, wie es mal war, als ich noch viel jünger, viel kleiner war. So scheint das Leben auf den ersten Blick dort noch zu funktionieren, weil diese Plattenbauten noch so belebt sind. Aber die Geschichten dahinter, an die kam ich natürlich dann an dem Tag auch nicht ran. Da lasse ich dann meine Fantasie spielen und versuche das einfach in schönen Motiven einzufangen.
Und die Gefühle, würdest du sagen, dass jetzt, wo sie auch betextet sind von Tobias, dass da manches erklärbar wurde von dem, was du vielleicht nur bildlich, assoziativ gefühlt hast?
Ja, auf jeden Fall. An vielen Stellen ist es so. Ja, natürlich. Und Tobias trifft natürlich mit seinen Texten auch einen Nerv, jetzt mittlerweile 33 Jahre oder fast 34 Jahre nach dem Mauerfall. Es gibt ja diese großen Debatten im Land. Was ist der Osten und wie unterscheidet er sich noch immer oder unterscheidet er sich plötzlich noch viel mehr aufgrund der Krisen, die wir erlebt haben, spätestens seit 2015. All das liegt ja offen und es gibt ja schon andere Bücher darüber, die zu Bestsellern wurden, wo all das in verschiedenerlei Tonlage verhandelt wird, bis hin zu Wutschriften. Also da würde ich sagen, Tobias hat keine Wutschrift produziert, ganz im Gegenteil. Es sind oft sehr gefühlvolle Texte, die natürlich Dinge verarbeiten, von denen ich gar nicht unbedingt immer was wissen kann, aufgrund meines jüngeren Alters. Aber ich bin natürlich gern derjenige, der da die Vorlagen liefert und ihm Futter gibt, sage ich mal, für neue Inspirationen.
Ich würde ja mal sagen, es ist eine Liebeserklärung auf eine spezielle Art, einer gebrochenen Liebe, einer Liebe, die abgebrochen ist und er musste sie verlassen, das Land, was dann weg war. Und bei dir habe ich den Eindruck, dass dein Aufenthalt im Westen und Westdeutsche dich eher zu einem Ostdeutschen gemacht haben, um mal vereinfacht zu sagen, was deine Identität betrifft. Also dass der Einfluss und das Reden über den Osten, dem du ja häufig sagen im tiefen Westen in Mainz ausgesetzt bist, dich erst zu einem Identitäts-Ossi gemacht haben, oder ist das jetzt zu hart formuliert?
Nee, das kann man schon so sagen. Und da bin ich natürlich bei weitem nicht der Einzige, der das so spürt. Ich würde sogar sagen, bei mir ging das in Berlin schon los, beim Studium. Also da hat man ja das erste Mal, oder hatte ich das erste Mal einfach Kontakt mit vielen Gleichaltrigen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern und Baden-Württemberg. Und natürlich sind das dann andere soziale Hintergründe. Und das wurde einem dann immer wieder so deutlich in verschiedenen Situationen. Ich hatte immer das Gefühl, wir Ossis, ich hatte dann einen sehr guten Freund aus Dresden, wir haben so ein bisschen verzagt in die Welt geguckt, ein bisschen ängstlich, was wird denn aus uns nach dem Studium, werden wir jemals einen Job finden? Und die Gleichaltrigen aus der alten Bundesrepublik haben eigentlich das Gegenteil ausgestrahlt, so eine absolute Gewissheit, dass das schon alles richtig gut wird in ihrem Leben und dass da auch, dass sie vor nichts eigentlich groß Angst haben. Jetzt studieren sie, genießen das Leben, gehen für ein Semester ins Ausland und dann wird das schon irgendwie und dann wird man mindestens so gut leben wie seine Eltern, wenn nicht noch besser. Und dieses Gefühl hatten wir Ossis da nicht so in der Uni. Und da ist mir das erste Mal klar geworden. Plus, das war in einer Zeit, so 2006, 7, 8, da hat das noch gar keiner verbalisiert. Da hatten wir ja noch eher so diese Stimmung, ach, der Osten und der Westen, das gibt's doch gar nicht mehr. Und gerade die jetzt irgendwie jung sind und um die Einheit herum geboren sind, die wissen doch gar nicht mehr, was der Osten war und die können das doch gar nicht fühlen. Also das ist doch jetzt okay und das Land ist zusammengewachsen. Naja, und in den letzten Jahren haben wir doch sehr deutlich gesehen, dass das nicht der Fall ist. Und ich habe mich dann über jeden und jede gefreut, die in irgendeiner Weise sich eine Öffentlichkeit hergestellt haben und genau dieses Gefühl auf den Punkt gebracht haben, dass man eigentlich erst im Westen zum Ossi wurde und verstanden hat, nee, da gibt es ein paar Dinge, die sind einfach unterschiedlich und werden es vielleicht auch immer sein.
Tobias, Matthias beschreibt es, ne, als auch erst 1984 geborener, dieses Empfinden ins Tiefpersönliche hinein, einen Unterschied in einer ganz persönlichen Identität. Du versuchst da auch, dich auf diese Weise heranzutasten. Ich habe es schon gesagt, es hat teilweise einen soziologischen, aber teilweise auch sogar, empfinde ich in deinen Texten, psychoanalytische Denkfiguren. Was macht es für dich aus, diesen Unterschied, den selbst Matthias beschreiben kann und erlebt hat, der für ihn eine große Rolle spielt?
Der ist für mich elementar und der ist sozusagen jetzt an die Oberfläche gekommen und ich wusste damals, als ich anfing, nicht, dass Dirk Oschmann oder Katja Heuer gerade an bestimmten Texten arbeiten. Das war Zufall. Vielleicht war es auch keiner. Vielleicht war das jetzt gerade so ein bisschen in der Luft. Aber ich habe gemerkt, dass diese Differenzerfahrung nicht weggeht. Dass das ganz prägend ist und dass man das irgendwie verarbeiten muss. Es gibt einen wahnsinnigen Assimilationsdruck auf der einen Seite, also dass alles so sei wie der Westen, der sich ja schon vor der deutschen Einheit vollständig wähnte, der brauchte uns gar nicht. Und auf der anderen Seite hat man den Osten immer so auf Ereignisse reduziert. Also ob das Anzünden von Asylantenheimen gewesen ist oder irgendwelche anderen schrägen Ereignisse. Und ich glaube, was auch Matthias jetzt beschrieben hat, das eine ist die Ereignisgeschichte. Die Ereignisse kettet man nacheinander so und die ergeben irgendwie ein Bild. Das ist mitunter ein sehr verheerendes. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Kontinuum des Alltagslebens. Und das hat Matthias in seinen Fotos eingefangen, von Weißwasser, aber auch von Eisenhüttenstadt, von Hoyerswerda und anderen, in anderen Städten. Und dieses Leben, dieses Alltägliche, sich dort hineinzubegeben und die Abweichung zu spüren, deswegen ist es auch der Transitraum der Geschichte, dieses Dazwischen, zwischen DDR und noch nicht Einheit. Was ist eigentlich diese Einheit? Sesnone Pum hat schon 1990 in seinen Berliner Notizen gesagt, dass es lange dauern wird und dass Einheit, deutsche Einheit für ihn aus der Geschichte heraus, die bei mir auch eine große Rolle spielt, ein Enigma bleibt, also etwas Rätselhaftes, etwas, das man irgendwie nicht greifen kann. Und diese Parallelität dieses vollständigen Westens und dieses identitätssuchenden Ostens, der auch natürlich DDR-Geschichten transportiert und nicht nur als parteipolitische, ideologische Geschichte, sondern als persönliches Leben. Diese Parallelität muss man irgendwie durchschreiten, finde ich.
Woher kommt denn die Tendenz zur Egalisierung, zur Gleichmachung? Das kann man in den Einkaufszentren der Großstädte beobachten, dass alles sozusagen kapitalistisch egalisiert wird, sogar weltweit, aber auch in diesem kulturhistorischen Sinne, dass alles irgendwie, dass wir uns gleich machen. Wir haben die deutsche Geschichte, aber das Differenzierte ist ja eigentlich das Interessantere. Es ist also zwischen den Bundesländern sowieso so, aber zwischen Ost und West, das auszuhalten, die Unterschiede auszuhalten, fällt gesellschaftlich zunehmend schwer, oder?
Naja, weil man diese Unterschiede eigentlich auch nicht will. Von Anfang an ist es ja eine asymmetrische Einheit. Also es gab den Westen, in den wir auch hineingesunken sind. Das wollten die Ostdeutschen ja auch. Und mit dem Beitritt ist man quasi ähnlich geworden, hat man immer geglaubt, die deutsche Einheit besteht darin, dass die Ostdeutschen, die ja auch Deutsche sind, irgendwie in das eigentliche Deutschland hineinsinken. Sie kriegen die richtige Gesellschaftsform, die richtige Regierungsform, die Demokratie. Sie bekommen die richtige Währung. Dann wird das alles umgekrempelt und dann läuft das ganz genauso, weil Wiedervereinigung klingt ja so, als wäre es vorher schon mal so gewesen, als hätte es diese Einheit schon gegeben und jetzt muss man sie einfach wieder kitten. Und so war es ja nicht. Also diesen Osten durchzieht ja schon lange eine große Fremde. Ich gehe ja so weit bis hin zu dieser Max Weberschen Denkfigur des Ostelbiens, dieses alten deutschen Volksgebiets, das ja im Grunde vor 1000 Jahren schon quasi neu besiedelt worden ist mit der Vertreibung der Slawen. Da ist von vornherein sozusagen eine Siedlungsbewegung drin in Richtung Osten, die mit dem Westen nur bedingt was zu tun hat. Ich glaube, es gibt, und dann kommen im Osten natürlich die ganzen, nach dem Krieg, die ganzen heimatvertriebenen Flüchtlinge aus diesen ehemaligen deutschen Ostgebieten. Das waren ja die alten Ostdeutschen sozusagen.
Die ja viel weiter im geografischen Osten liegen.
Genau, so. Und da kam der Großteil nach Ostdeutschland und sie wurden schlecht integriert. Sie waren auch lange Zeit, manche sogar bis 1990, weil sie nicht drüber sprechen konnten, Fremde und haben auch Fremde dort hineingestreut in dieses Gebiet, das auch wirtschaftlich abgeschlagen war, das sich nicht so entwickeln konnte wie im Westen. Also da ist noch eine ältere, eine längere Dimension drin, die dieses ostdeutsche, rückständige Entwicklungsgebiet, von dem man hofft, dass es so würde wie der Westen, prägt. Also insofern, man muss sich mehr Mühe geben, um den Osten verstehen zu können. Man muss Mentalitätsgeschichte erforschen. Und diesen Spuren gehe ich ja nach. Durch meine Texte geistern immer auch die Ostpreußen, die Schlesier und andere, die ganz viel mit meiner Kindheit auch zu tun haben und die heute mich umtreiben und wo ich immer frage, naja, haben die nicht meine Identität mit ihren Fragen, mit ihren Ängsten, mit ihrer Unfähigkeit auch das zu artikulieren, was sie erlebt haben, haben die mich nicht auch geprägt in meiner Sozialisation? Ich glaube ja.
Man kann es an dieser Art und Weise der Auseinandersetzung schon hören und trotzdem möchte ich an euch beide die Frage stellen, wenn ihr euch mit Fragen nach Identität und Zugehörigkeit gleichem und unterschiedlichem bezogen auf eine Gruppe von Menschen oder eben auf einen geografischen Raum bezieht, dann gibt es da ja so einige Fallstricke. Wie seid ihr denn zum Beispiel dem einen der Ostalgie aus dem Weg gegangen? War das ein Thema, das ihr wirklich explizit auch gemacht habt, als ihr eure Arbeiten zusammengeführt habt?
Ich glaube schon. Also was ist Ostalgie? Also es ist im Grunde genommen eine verunreinigte Geschichte, weil man natürlich alles durch das eigene Ich irgendwie bricht. Und wenn ich an die Vergangenheit denke, an die Vergangenheit herantrete, hat die immer sozusagen so einen Verklärungsmoment, weil sie eine Widerspiegelung ist und was mit Heimatsuche auch zu tun hat, mit schönen Dingen auch. Und die finden halt in der DDR oder fanden in der DDR statt. Insofern ist da immer so ein Verunreinigungsmoment dabei. Das will ich mal so bezeichnen. Ob das Ostalgie ist, das wäre ja die Verklärung eigentlich des Ostens, seine Steigerung, seine Besonderheit, die man quasi in den Himmel hebt und sagt, das da möchte ich wieder hin oder sowas. Also das hatten wir, glaube ich, nie. Wir sind kritisch genug zu erkennen, dass das immer auch eine subjektive Dimension hat, das Ganze. Aber ich glaube, durch die Texte und bei den Fotos sieht man es auch, geht immer auch ein sehr kritisches Moment. Also wir gehen mit den Ostdeutschen zum Teil auch hart ins Gericht. Du hast vorhin im Vorgespräch den Text Begrüßungsgeld angesprochen. Da habe ich mich ja geschämt auch für die Ostdeutschen. Also da von Ostalgie zu sprechen, da war ich froh, dass ich damit nichts zu tun hatte, ne? Dass ich da weggehen konnte. Also wir sind da schon sehr kritisch.
Wenn ich das mal einstreuen darf, ich habe den Text noch nicht lesen können, aber ich habe halt einfach die Überschrift gesehen und habe sofort meine eigene Begrüßungsgeldgeschichte erlebt, wie wir extra noch ein paar Kilometer weiter, wir hätten ganz einfach auch in Herleshausen bleiben können oder nach Eschwege fahren können, was grenznäher wäre. Nee, wir sind nach Fulda gefahren, eine ganze Ecke weiter ins Hessenland hinein am 12. November 89, weil da gab es nicht nur 100, sondern 120 Mark.
Und ich bin weiter weggefahren, weil ich mit den Leuten in Hof nichts zu tun haben wollte. Da war die Sachsenschwemme, ne? Das war mir peinlich, wie die sich verhalten haben. Da hat man ja keinen Franken mehr getroffen.
Sachsenschwemme?
Ja.
Und ich fand es interessant, in dieser Schlange zu stehen, was mir ja irgendwie als junger Ostdeutscher ja durchaus geläufig war, wenn es mal was gab im Dorfkonsum. Und es war aber ganz, ganz unangenehm. Und ich dachte, ich habe mich so auf diesen Tag gefreut, zum ersten Mal dorthin zu fahren und all das zu sehen, all diese ganzen Dinge, von denen ich halt immer nur irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Und das war eine Demütigungserfahrung.
Ja.
Und trotzdem gab es die gleiche oder größere Kraft, die mich halt nicht aus dieser Demütigungserfahrung herausgeholt hat und gesagt hat, nee, das mache ich nicht, ich fahre jetzt zurück. Oder wir fahren jetzt zurück, sondern ich bin natürlich stehen geblieben mit meinen Eltern, um diese 120 Mark zu kriegen. Aber es war eine Demütigungserfahrung.
Aber das zeigt das Zerrissene. Ne? Auf der einen Seite zog es uns hin und hatten wir das Gefühl, wir bekommen jetzt, was uns zusteht. Die Brüder und Schwestern im Osten, wir wurden ja immer in so ein familiäres Bild auch gedrängt. Denen steht das zu, die gehören dazu. Und auf der anderen Seite merkten wir auch, nee, wir sind jetzt eigentlich hier Beschenkte. Da gibt's ein Gefälle. Wir werden jetzt quasi an der langen Hand gefüttert und auch ein Stück weit gedemütigt, wie so einem Tier, dem man irgendwas vorhält. Und wir haben noch die fußlahme Oma mitgeschleppt. Die war plötzlich 100 Mark wert. Ne? Früher hat sie uns genervt, dass sie da mitgetrottet ist. Und jetzt konnte man sie aber umrechnen. Ne? Und das haben sehr viele gemacht und das fand ich ziemlich bitter.
Wir haben das ja mal umgedreht in Erfurt. Wir hatten eine Wohngemeinschaft hier an der Meise-Eckert-Straße und haben unten ein Schild hingehangen, hier kostenlos Kaffee für Westbürger. Für Westbürger. Und da hat sich die ganze Hausgemeinschaft aufgeregt. Sagt, wie kann man das machen? Das ist eine Provokation. Und da war ein Typ, der kam gerade von einer Bewerbung, ein Freund von uns, der hatte einen feinen Anzug an. Und der hat dann geklingelt im Haus bei der Frechsten, bei der immer am meisten genölt hat. Und er hat gesagt, ich habe gelesen, hier gibt's kostenlos Kaffee für BRD-Bürger. Nee, das bin ich nicht, das sind die. Aber Sie können gerne reinkommen, kommen Sie rein. Und dann ist er der gespielte BRD-Bürger, ist dann zu ihr rein, hat mit ihr gequatscht. Ja. Also das ist dann wahrscheinlich auch eine Umkehr der Demütigungserfahrung, dass man dann...
Ja, aber wir waren nicht stark genug. Ne? Also der Westen war ja durchindividualisiert. Dort war man ja wer, dort hat man sich auch was getraut. Die Ostdeutschen, die waren ja immer im Kollektiv nur stark. Also die mussten ja erst lernen, als Subjekt der Geschichte wirklich in Erscheinung zu treten und da so richtig aktiv aufzutreten und was zu sagen. Das war ja nicht der Fall. Man hat sich eingereiht, man hat in den ersten Verkaufsgesprächen sich zutexten lassen. Man wollte irgendwas gar nicht kaufen, aber man getraute sich nicht wegzugehen, weil man nicht merkt, also es geht doch um mich, ich bin der Kunde, sondern man hatte das Gefühl, jetzt muss ich was kaufen, weil ich bin jetzt irgendeine Verpflichtung eingegangen. Also das war so eine Verkehrung eigentlich und das fand ich auch bitter.
Jetzt habe ich noch die zweite Frage, einen Fallstrick, den ich vielleicht noch irgendwie schwieriger finde, die Grenzziehung schwieriger finde, als jetzt vielleicht nur über Ostalgie zu sprechen. Es geht ja letztendlich auch eurem Impuls danach auch, diese Unterschiedlichkeit, also das Existente der DDR und ihrer Geschichte in unserem ganz persönlichen Leben halt irgendwie auch erlebbar zu machen, zur Debatte zu stellen. Und gleichermaßen sehe ich ja auch, wie es sozusagen ganz impulsiv so eine Bewegung gibt, die drückt sich ja auch aus in Pullovern, in T-Shirts und in Fußballfans, wo meistens eher, naja, konservative ostdeutsche Fußballfans zu Tausenden dann halt irgendwie in den Kurven stehen und irgendwie mit thüringischem oder sächsischem Dialekt Ostdeutschland skandieren. So, das ist ja dann irgendwie auf der einen Seite, könnte man ja sagen, na, die holen sich das jetzt irgendwie so zurück.
Naja. Ich weiß nicht, was Matze dazu denkt. Also das ist so. Ja. Ja, fang du mal an. Ich habe jetzt schon so viel erzählt.
Das ist hochinteressant. Also das ist auch das, was mir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass es natürlich so ein erstarktes ostdeutsches Selbstbewusstsein gibt, was ja erstmal per se gut ist, wenn wir an Bayern denken. Die haben das genauso mit ihren Lederhosen und dem Oktoberfest und all der Folklore da drumherum. Das stellt dann auch überhaupt gar keiner in Frage. Das ist völlig normal oder auch eine Küstenkultur, sage ich mal, die gepflegt wird in Ostfriesland oder sonst wo oder hier im Rheinland, gibt es bestimmte Dinge, die gepflegt werden, die Brauchtum und Folklore sind. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Carsten vorhin ansprach. Ne? Warum will man alles gleich machen? Ich glaube, man will den Osten gleich machen, aber innerhalb des Westens, innerhalb der alten Bundesrepublik, findet man diesen Lokalkolorit oder diese regionalen Dinge total prima und sie werden gelebt und das ist dadurch auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, aufs Oktoberfest zu gehen und sich in eine Tracht zu schmeißen, das ist völlig in Ordnung. Und mein Eindruck ist, dass es ja dem Osten oft abgesprochen wird, dass da was Eigenes entstehen kann und vielleicht ist das der Grund dafür, dass es jetzt in so einer aggressiven Form auftritt. Das hat mich auch schon oft erschrocken. Und Hagen, du hast ja jetzt diese Sprechchöre angesprochen, dieses Ostdeutschland. Das hat was unheimlich Aggressives und Unheimliches. Mir ist das auch schon mehrfach begegnet. Und ich erkläre es mir irgendwie so. Da muss was raus, jetzt leider auf eine aggressive Art. Das ist aber etwas, was sich vielleicht auch wieder einfangen lässt, wenn man akzeptiert, dass auch im Osten es ein regionales Selbstbewusstsein geben darf. Ich sage immer, so eine Simson zum Beispiel, ja, so eine S50, S51, die über die Dörfer knattert. Das ist eigentlich die ostdeutsche Lederhose. Das ist so ein Symbol.
Ist aber auch längst von westdeutschen Großstadthipstern übernommen worden und verteuert worden, sodass es hier gar keine Lederhose mehr sein kann. Es sei denn, man legt halt 4.000, 5.000 Euro hin.
Das stimmt. Und deswegen sind die sie noch von ihren Onkeln oder Großvätern geerbt haben oder geschenkt bekommen haben, natürlich super glücklich darüber. Die wissen das ja auch, dass das mittlerweile alles so teuer ist.
Es gibt aber auch die Edeldirndl in München, kannst du die auch für viel Geld kaufen und trotzdem ist es noch Folklore.
Ja. Das stimmt. Aber ich habe so eine Simson-Clique mal gedreht fürs ZDF. Das wurde ein absoluter YouTube-Hit. Das hat irgendwie einen Nerv getroffen. Das hat über 2 Millionen Aufrufe, 2,4 Millionen Leute haben sich das angeguckt. Das sind so 11, 12 Minuten über so eine Simson-Clique in der Lausitz. Die hatten das. Die hatten so ein ostdeutsches Selbstbewusstsein, das immer kurz davor war, so ins Aggressive zu kippen. Da ist mir das erste Mal klar geworden. Das ist echt irgendwie auch gefährlich. Also auch wenn wir jetzt auf aktuelle Wahlumfragen schauen oder auch Ergebnisse, die schon eingefahren wurden von der AfD. denn die kann diese Stimmung absolut leicht, ganz, ganz leicht abschöpfen und in Stimmen umwandeln.
Die Schweigesekunde war jetzt, glaube ich, nötig und macht mir klar, dass wir jetzt 10 Minuten vorm oder paar wenige Minuten vorm Schluss unseres Werkstattgesprächs sind und wir haben gar keine andere Wahl, als weiter zu sprechen, entweder an dieser Stelle oder noch an einem anderen Ort, aber dann mal muss dann Matthias Kubica mal wieder nach Erfurt kommen. Dann müssen wir ihn zwingen, weiter zu. Wir sind jetzt wirklich, wir haben es mal ganz kurz angekratzt, oder? Also eigentlich sind wir am Anfang dieses Gesprächs. Du schaffst nicht mal mehr einen zweiten Text, oder? Ist das
ein Auszug vielleicht?
Ein Auszug vielleicht, ja. Matthias, bist du einverstanden, dass wir noch einen zweiten Text anfangen?
Ja, sehr gern, sehr gern.
Und es ist ja ein Werkstattgespräch, das heißt, wir hämmern und basteln und schrauben hier live. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir jetzt abschließend darüber sprechen, wie es eigentlich dann halt zu einer größeren Öffentlichkeit kommt. Mit den Bildern, mit den Texten. Und dann lassen wir es mit dem Text ausklingen.
Das machen wir so.
Genau, noch ist ja nichts veröffentlicht.
Ja, das muss man auch sagen, dass diese Texte nicht veröffentlicht sind. Vielleicht wird ein Buch draus, eine Veranstaltung wird es mit Sicherheit geben. Da kann man das vielleicht schon mal sagen.
Das kann man schon mal sagen. Wir sind am 2. September 19.30 Uhr im Haus Dacheröden und sind der krönende Abschluss der Sommerbühne. Matthias Kubica und ich, da sehen wir dann auch die Fotos, über die wir jetzt ja nur reden können. Die großartigen Fotos. Ich lese ein paar Auszüge und wir kommen ins Gespräch. Also 2. September 19.30 Uhr, Haus Dacheröden.
Matthias, wir verabschieden uns schon mal. Du musst ja an deine harte Werkbank in Mainz und musst da Material schneiden mit der Schere.
Genau, das harte Handarbeit.
Ja. Matthias Kubica, vielen Dank. Wer den Instagram-Kanal abonnieren will, kann das tun. Sucht einfach nach Matthias Kubica mit einem T, kann sich schon mal die Bilder anschauen und dann am 2. September nochmal in voller Pracht in hoch aufgelöst. Matthias, danke für deine Offenheit, für dass du bei uns warst und wir bitten darum, fordern es fast, dass du das nächste Mal direkt live hier bist.
Sehr gern mache ich das. Ja, vielen, vielen Dank für die nette Stunde am Morgen.
Dankeschön.
Ich würde jetzt aus einem Text kurz vorlesen, damit wir nicht nur bei der DDR bleiben und was ich da erlebt habe, der nach der Wende spielt und der heißt 90er Jahre. Ich würde nur einen Auszug vorlesen. Ihr gebt mir ein Zeichen, wenn es zu viel ist, ja? Nach der Euphorie, der Einheit und dem Westtaumel folgte das Jahrzehnt der Unsicherheit. Diese zeitliche Eingrenzung ist zwar unpräzise, aber sie markiert zumindest die Prägephase eines beispiellosen Wandels, der zugleich Farbe und Licht in die ostdeutschen Städte brachte und den Abstand zwischen Sein und Schein noch größer werden ließ. Wichtige Gebäude und Plätze waren abends plötzlich beleuchtet, die Fassaden begannen zu strahlen, mancher Straßenzug war nicht wiederzuerkennen. Wurde auch noch die Asphaltdecke neu gezogen und eine regelmäßige Baumreihe gesetzt, konnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, hier gehe es für alle nur voran. In Wirklichkeit aber setzten die großen Verwerfungen ein. Die Abwicklung von Betrieben, die Deindustrialisierung, berufliche Neuorientierungen oder der frühzeitige, endgültige Abschied aus der Arbeitswelt, der im weiteren Verlauf viele Zwischenformen und Bezeichnungen annehmen sollte. Unter der Maske der Individualisierung, nach der sich die Menschen so gesehnt hatten, verbarg sich das kühle und berechnende Antlitz der Ungleichheit, die in großen Schritten in die einstige sozialistische Republik der Kleingehaltenen durchmaß und diese graue Masse der Werktätigen durchwirbelte. Verhängnisvoll die unterschiedlichen Ausgangspositionen. Was hatte man gelernt, studiert? War man akzeptiert, gebraucht oder überflüssig? Wie stark war man in jenes involviert gewesen, das nun die ehemalige DDR hieß? Wie verkraftete man den beschleunigten Wandel der Lebenswelt, die einem auch fremd werden konnte? Zur Ausgangsposition gehörte maßgeblich auch die materielle Lage. Über Kapital verfügten die Menschen hier kaum. Und besaßen sie Wohneigentum, begann bald das Bangen um dessen Rechtmäßigkeit. Wandel wird dann zur kollektiven Schicksalsmacht, wenn es ein Strukturwandel ist, also alle Grundlagen und Voraussetzungen bisherigen Lebens und Wirtschaftens fundamental verändert werden. Und genau dieser Wandel trat in den 90er Jahren mit voller Wucht ein. Das Verheerende daran war der Übergang, der nicht geschmeidig oder emergent erfolgte und das Neue nach und nach herausbildete, sondern erarbeitete mit Bruchkanten, errichtete Hindernisse, Schikanen, bot Umleitungen und Sackgassen an, oder stellte teils Anforderungen, die nicht erfüllt werden konnten. Menschen sind Wege gegangen, für die sie mehr oder minder gut gewappnet waren, die sie in ihrer Substanz veränderten und teilweise von ihrem Umfeld entfremdeten. Manche blieben Suchende, Verzweifelte, Gescheiterte. Andere bildeten eine Glätte, Lubrizität aus, mit der sie geschmeidig wie durch eine Art Versuchsanordnung schlüpften. Trotzdem ging es den meisten materiell besser als vorher, konnten sie ihre Haltung zu den Dingen frei artikulieren und fühlten sich genau deshalb gelegentlich wie im falschen Film. Zum erfüllten Leben nämlich gehört die Einheit von materieller und lebensweltlicher Sicherheit. Lebe ich tatsächlich mein Leben oder torkele ich erst in eine möglicherweise neue Umlaufbahn? Fasse ich Tritt oder werde ich weggetreten? Veränderung hat ihren Preis. Sie kann schmerzen und überfordern. Vor allem, wenn es so gut wie nichts gibt, das gewiss bleibt. Wenn die Veränderung bis in die eigenen vier Wände drängt und das Meer ringsum schon am Tosen ist, fühlt man sich gelegentlich wie der Eisbär auf der wankenden Scholle. Eingebrannt hat sich mir die Erinnerung an die Sanierung unseres Neubaublocks Mitte der 90er Jahre. Noch hatte nicht die große Welle des Rückbaus der Platte eingesetzt, ging man offenbar von einigermaßen stabilen Einwohnerzahlen aus. Unser Block lag idyllisch am Rande des Wohngebiets. Der Blick konnte über viel Grün und angrenzende Felder schweifen und die nach Sergei Mironowitsch Kirow, einem 1934 erschossenen, wichtigen sowjetischen Funktionär und Stalin-Anhänger aus Leningrad benannte Straße, trug nun den Namen einer Stadt im Isergebirge, Jablonez. Kirow war ein folgenreicher Name. Sein Tod infolge eines Attentats steht in direkter Verbindung mit den einsetzenden stalinistischen Säuberungen. Unerwiesen bleibt, ob Stalin selbst an Kirows Beseitigung beteiligt war, er galt als enger Vertrauter, aber auch möglicher Konkurrent. Kirow heißt bis heute eine Großstadt in Russland und ein riesiger Maschinenbaukomplex in St. Petersburg. Auch die DDR hatte ihren Kirow-Schwermaschinenbau in Leipzig. Noch heute firmiert das Werk erstaunlicherweise unter diesem Namen. Im Umbenennen waren wir damals schnell. Es geschah fast über Nacht. Die Geschichten zu den vielen verbrauchten Namen erzählten wir uns nicht. Viele konnten wir Jüngeren überhaupt nicht einordnen. Lumumba etwa, den ermordeten kongolesischen Premierminister. Heute bietet das Internet zuerst ein Mischgetränk aus Kakao und Rum an, gibt man Lumumba ein. Im Vordergrund stand die reflexartige, ideologische Säuberung des öffentlichen Raums. Selbst Rosa Luxemburg musste als Namensgeberin für den Platz der deutschen Einheit weichen. Ihr Satz von der Freiheit der Andersdenkenden wurde auf ihrem immerhin dort belassenen Denkmal ergänzt, Lenins Diktum vom Klassenkampf indes beseitigt. Man wollte alles richtig machen. Unser Block also, nach bereinigter Anschrift, wurde im Herbst saniert, alle Leitungen, die Fenster und Türen. Die Bewohner aber, heute unvorstellbar, verblieben im Haus, deckten ihre Habseligkeiten ein und verschanzten sich tagelang dort, wo gerade nicht gebaut werden sollte. Ich erinnere mich, wie wir, meine Oma und ich, uns in die kleine fensterlose Küche zurückgezogen hatten, als auf einen Schlag alle Fenster der Wohnung ausgebaut und erst Stunden später durch neue ersetzt wurden. Da die Siedlung auf dem Hügel lag, pfiff der Wind ungnädig vom Wohnzimmer und Schlafzimmer und zurück. Wir waren auf freiem Felde. Eine Heizung hatte die Küche nicht. Und irgendwie musste man ja auch auf seine Sachen aufpassen. Denn alles stand offen und allerlei Handwerker zirkulierten durchs Haus. Oma bangte um die Zimmerpflanzen. Heimatloser, Ausgelieferter konnte man sich in dieser Zeit nicht fühlen. Natürlich standen alle Zeichen auf Verbesserung der Lage. Aber man selbst hatte sie nicht im Griff. Sie ereilte uns.